der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Und damit herzlich willkommen bei der Schöne und der Coach.
Ladies and Gentlemen, macht euch bereit für die Sensation im Podcast-Ring. In der roten Ecke der ungeschlagene Champion der digitalen Welt, Sepp KI Donnermüller. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Podcaster. Nein, er ist ein Orkan der Information, ein Tsunami des Wissens. Mit einem Lächeln, das Server zum Schmelzen bringt. Mit einem Witz, das selbst die kälteste KI zum Lachen bringt. Wenn Sepp spricht, hört die Welt zu. Liebe Zuhörerinnen, macht es euch bequem, denn jetzt geht die Show fucking los.
Ja, vielen Dank, Christoph. Auch dir herzlich willkommen. Ich merke, du hast dein Versprechen von letzter Woche hiermit eingelöst. Das ehrt mich sehr. Vielen Dank dafür.
Ja, auch die kurzen Vorstellungen von dir kamen ja von Herzen, aber das kam auch von Herzen, von ganz tief drin. Und ich hoffe, das ist deiner gebührend.
Ja, ich muss sagen, ich fühle mich sehr würdig repräsentiert. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja tatsächlich etwas, das mich sehr begeistert. Ich glaube, künstliche Intelligenz kann die Lösung für viele Probleme auf dieser Welt sein, bis hin zu die Menschlichkeit zu erhalten. Ich war letzte Woche auch auf einem super spannenden Kongress rund um das Thema künstliche Intelligenz. Das war auch wieder sehr viel Input in einer sehr kurzen Zeit, fand ich aber alles sehr spannend. Ist auch sehr schön, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Denn gerade wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht, dann fehlt uns Menschen ja immer so ein Stück weit die Vorstellungskraft, was möglich ist. Also viele sagen dann immer zum Beispiel, wenn ich sage, naja, perspektivisch kann ich mir vorstellen, dass Führungskräfte durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Dann höre ich Dinge wie, ach, so ein Quatsch, das kommt doch niemals. Und wenn man sich aber dann sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, begreift, dass viele dieser Dinge ja heute schon technisch vorhanden sind und einmal intelligent zusammengebaut, dann in der Lage wären, tatsächlich schon die ein oder andere gute, schlechte Führungskraft zu ersetzen, dann ist da tatsächlich etwas Faszination, die mitschwingt. Und gerade Menschen in diese Richtung zu unterstützen, auch mal darüber nachzudenken, das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht.
Was ist die eine Sache, die du von dem Kongress mitnimmst?
Dass wir tatsächlich zusammenarbeiten müssen, gemeinsam in Deutschland, in Europa an Lösungen für die Welt im Bereich künstliche Intelligenz. Denn im Moment laufen uns wieder die Großen aus den Silicon Valleys dieser Welt den Rang ab. Und hier wäre es wichtig, dass wir uns das ganze Thema vorstellen können und nicht kategorisch ablehnen, wie wir das gerne auch machen und sagen, es ist nur gefährlich und wir müssen die Finger davon lassen, sondern gemeinsam an Lösungen daran arbeiten, wie wir das für Deutschland und Europa hier dann verfügbar machen.
Achtung, gute Überleitung. KI hat aber kein Unterbewusstsein. Wie stehst du zum Thema Unterbewusstsein?
Hat KI tatsächlich kein Unterbewusstsein? Das können wir gerne mal in einem anderen Podcast nochmal thematisieren.
Ja.
Aber
nee, unser Thema heute. Und damit wollte ich die Überleitung bauen. Naja, ich habe alles gegeben.
Das hast du großartig gemacht. Wir haben ja auch mit dem Zitat gestartet, wieder einmal von Albert Einstein, wo es ein Stück weit darum geht, immer wieder das Gleiche zu tun, andere Ergebnisse zu erwarten. Und da zählt natürlich so diese ganze Diskussion rund um das Thema Unterbewusstsein drauf ein. Und wenn ich mir so vorstelle, was so klassische Erfahrungen sind, dann jeden Tag, wenn ich nach Hause komme und meinen Schlüssel aus der Hosentasche nehme und den irgendwo im Haus hinlege und ihn dann einen Tag später wieder verzweifelt suche, frage ich mich dann auch immer wieder, wieso bin ich nicht in der Lage, diesen Schlüssel einfach an einen festen Ort irgendwo im Haus zu platzieren, damit ich ihn nicht immer wieder suchen muss. Jetzt kann ich natürlich dann Apple AirTag dran machen und dann wieder verzweifelt suchen, oder ich schaffe es tatsächlich, mir dieses Unterbewusste bewusst zu machen und sorge dafür, dass ich diesen Schlüssel immer wieder an den gleichen Ort lege. Hast du auch solche Erfahrungen?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Auch irgendwie, ich muss kurz mal nachdenken, aber was mir zuerst eingefallen ist zum Thema Unterbewusstsein, dass mir mal einer gesagt hat, dass du einen 35-jährigen Menschen zu, ich glaube, über 90% in seinem Handel aufgrund seiner Routinen vorhersagen kannst, weil so viele Sachen einfach verankert sind, die dann immer wieder ablaufen, immer wieder ablaufen, immer wieder ablaufen, dass das mich nachdrücklich oder nachdringlich, wie auch immer, beeindruckt hat, diese Zahl. Und ich auch so dachte, ja krass, ich habe auch sehr viele Routinen, über die ich gar nicht mehr nachdenke und die echt einen großen Teil meines Lebens ausmachen. So ein Schlüsselbeispiel habe ich nicht. Mir fällt auch jetzt keins ein, aber ich, ja, also diese Routinen, das prägt meinen Alltag schon sehr stark. Ich muss aber auch sagen, mir gibt es eine gewisse Sicherheit, diese Routinen auch zu haben. Das tut mir auch gut. Das sind viele Sachen, die auch mit Gesundheit, von Schlaf angefangen, über Kaltduschen, über Zahnseide, über, also wirklich so ganz, ganz viele Sachen, die auch auf meine Gesundheit einzahlen. Deswegen habe ich da eher positive Konnotationen. Aber wir wollen ja heute auch mit einem spannenden Gast über das Thema Unterbewusstsein und einen Ansatz, wie man dem so ein bisschen auf die Sprünge oder entgegenstehen kann, auf die Sprünge helfen, entgegengehen kann, sprechen, mit der Stefanie Filippi.
Ja, aber bevor wir das tun, müsstest du mir nochmal erklären, wie relevant das Alter für deinen Hinweis gerade, weil du sagtest, ein 35-Jähriger, etwa 90%. Wie sieht das dann aus, wenn man 45, 55 ist? Wird es dann mehr, wird es wieder weniger?
Das kann ich dir selber nicht sagen, weil da habe ich dann keine Erinnerung mehr. Aber ich würde jetzt mal einfach einen Blick auf deine Großeltern werfen. Die waren, glaube ich, noch stärker routiniert, als wir das sind. Und insoweit würde ich sagen, ist das eine realistische Perspektive, dass es über 90% geht.
Okay, das ist eben spannend, ob es tatsächlich das Alter ist, was uns hier treibt. Denn wenn ich mir angucke, wie wir den ganzen Tag mit Informationen konfrontiert werden, deutlich mehr als das ja vor 100 Jahren noch der Fall war. Und dann ist eben die Frage, sind wir dann überhaupt noch in der Lage, auf jede einzelne Information, die wir heute bekommen, dann wirklich auch bewusst zu reagieren, das ist natürlich ein riesengroßes Fragezeichen hier. Und dann wäre eben die Frage, Generation Alpha, Generation Z, sind die womöglich in jungen Jahren schon so stark im Unterbewussten unterwegs, weil die einfach so viele Informationen verarbeiten müssen, weil sie es ja sonst gar nicht bewusst hinkriegen würden?
Tja, das ist echt eine gute Frage. Lass uns mal mit der Stefanie auf das Thema draufschauen.
Das sollten wir tun.
Let's go.
Das schöne Gespräch.
Sie ist diplomierte Psychologin und Betriebswirtin, zertifizierte und praktizierende Coach und Transaktionsanalytikerin, stellvertretende Abteilungsleiterin Coaching an der Quadriga und so ganz nebenbei leitet sie als Geschäftsführerin das Familienunternehmen. Kurzum, sie geht als wahre Powerfrau durch, in meinen Augen, in unseren Augen. Wir kennen sie nur mit guter Laune und als Ausbildungsleiterin hat sie einen ganz, ganz festen und großen Platz in unserem Herzen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Filippi.
Danke dir, Christoph. Das war eine sehr warmherzige Begrüßung.
Und ja, gerne.
Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch und danke euch dafür, dass ich eingeladen wurde.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Du hast definitiv einen richtig großen Platz in unserem Herzen und deswegen möchten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Chance geben, dich besser kennenzulernen. Deswegen würde ich dich jetzt gleich mal bitten, so ein paar Sachen über dich zu erzählen. Was sind so die Informationen, die man von dir haben muss, um dich besser einschätzen zu können? Und was mich auch interessieren würde, ist, denn wir haben ja immer so über das Thema Coaching und Berater gesprochen in unserer Ausbildung. Du sprichst bei LinkedIn selber darüber, dass du Coach und Berater bist. Und da würde ich natürlich gerne noch hören, wie das bei dir so zusammengeht.
Ja, danke dir für diese Fragen. Mal gucken, ob ich das jetzt alles auf dem Schirm behalten konnte, was du mich da gefragt hast. Was ist wichtig über mich zu wissen, habe ich in Erinnerung. Ja, Christoph hat ja schon ganz viel zu mir gesagt und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was wichtig ist, zu mir zu wissen. Ich bin jemand, der sehr gerne Vielfalt und Abwechslung mag, der sich manchmal auch schnell langweilt und deswegen wieder irgendwas Neues anfangen muss. Das zeigen diese unterschiedlichen Tätigkeitsfelder, in denen ich unterwegs bin. Was man, glaube ich, in meinem beruflichen Kontext noch wissen muss, ist, dass ich wirklich auch ein Fortbildungsjunkie für mich selbst bin. Und deswegen einfach auch ganz viele unterschiedliche Methoden, Interventionen, Ausbildungen gemacht habe. Und ich mir gar nicht vorstellen kann, in meinem Leben damit aufzuhören. Und jetzt mit der Ausbildung an der Quadriga natürlich auch nochmal eine andere Erfahrung machen durfte oder eine andere Erfahrung machen darf, das wieder zurückzugeben, was mich auch unglaublich bereichert. Ja, und wieder so eine kleine neue Etappe ist auf meinem Weg, meinem Lebensweg.
Ja, und Sepp hat ja die Frage gestellt, wie gehen Coaching und Beratung zusammen, weil wir ja in der Ausbildung auch diese Abgrenzung vorgenommen haben und das in diesem Fadenkreuz ja nicht diametral gegenübersteht, aber schon nicht gerade direkt beieinander. Wie vereinst du das?
Naja, es sind zwar einfach völlig unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt Situationen, in denen Coaching gefragt ist und es gibt Situationen, in denen Beratung gefragt ist. Ich versuche das über die Auftragsklärung hinzukriegen, ja, auch das eine vom anderen zu trennen. Und ich glaube schon, dass mir das ganz gut gelingt. Ich bin vor allen Dingen unterwegs in Einzelcoachings und wenn es in Beratung geht, ist es sehr oft auch etwas, was in Gruppen passiert. In Strategieprozessen mit Unternehmen, mit Abteilungen.
Gibt es einen Trick, wie du zur richtigen Zeit den richtigen Hut aufhast und nicht als Coach dann zur Beraterin wirst?
Also interessanterweise ist es so, dass es mir als Coach mittlerweile sehr selten passiert, dass ich in die Beraterrolle schlüpfe. Mhm. Es ist eher so, dass es mir schwerfällt, in der Beraterrolle manchmal zu bleiben und ich lieber coachen würde, als zu beraten, auch in diesen Prozessen.
Mhm. Ja.
Schön. Du hast ja auch mal gesagt, während unserer Ausbildung, wenn die Haltung stimmt, ist das Verhalten automatisch da. Das habe ich mal aufgeschrieben als Zitat. Ich glaube, das ist dann so ein Stück weit der Schlüssel, eben hier dann die Trennung zwischen Coaching und Beratung hinzubekommen. Ich habe mal so eine etwas schwierigere Frage für dich. Was ist denn so das Außergewöhnlichste und Überraschendste, was wir in deinem Kühlschrank finden könnten?
Das ist eine wirklich überraschende Frage. Und leider Gottes muss ich euch da enttäuschen. Ich glaube, der Kühlschrank ist der Ort, wo ihr am wenigsten überraschende Sachen in meinem Zuhause finden würdet. Ihr würdet in jedem anderen Schrank mehr Überraschungen finden. Wahrscheinlich würde ich selbst auch viele Überraschungen in den anderen Schränken finden, weil ich viel zu wenig Gelegenheit habe, die aufzuräumen. Also ich glaube, der Kühlschrank ist echt der unspannendste Ort in meiner Wohnung, in meinem Haus.
Ja, wir präsentieren die Frage, die ins Leere ging. dann schieße ich einfach mal weiter. Wir sprechen häufig mit unseren Gästen darüber, was sie so täglich inspiriert. Und was inspiriert dich so, wenn du aufstehst und deiner Arbeit nachgehst? Du hast ja ein breites Spektrum.
Also mich inspiriert tatsächlich die Vielfalt meiner Tätigkeiten und mhm. auch immer wieder neue Begegnungen zu haben. Ich bin jemand, der sehr gerne in Bewegung ist, sowohl geistig, mental als auch körperlich. Und das heißt eben wirklich unterschiedliche Dinge zu tun. Und für mich ist jeder Tag spannend, der auch in irgendeiner Form was Neues bringt. So zum Beispiel auch der heutige Tag mit euch, weil ich noch nie an einem Podcast teilgenommen habe.
Das ist schön. Ich möchte an der Stelle, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, auch nochmal klarstellen, dass mir das mit der leeren Frage auch schon passiert ist, und zwar an gar nicht unprominenter Stelle, nämlich in meiner Coaching-Abschlussprüfung, als ich meinen Klienten fragte, stell dir einmal vor, du kennst die Lösung, und mein Klient sagte, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Da stand ich erstmal da. Ich bin damit, glaube ich, ganz entspannt, halbwegs entspannt umgegangen, aber das war erstmal so ein Oh-oh. Also das nochmal zur Erläuterung oder Ehrenrettung von Sepp.
Vielen Dank, Christoph. Aber jetzt wollen wir auch mit dem eigentlichen Thema starten.
Bitte. Ja, los geht's.
Die schöne Theorie.
Hypnosystemisches Coaching. Und Steffi, da ist die erste Killeraufgabe für dich. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im kinderleichten Kauderwelsch erklären, was dieses geheimnisvolle hypnosystemische Coaching eigentlich ist?
Ja, ein bisschen ist es schon geheimnisvoll. Manchmal sagen Menschen schon, das ist ein bisschen spooky, was in diesen Gesprächen passiert. Im Grunde ist es für alle, die doch ein bisschen bewandert sind in der Coaching-Szene, ist es eine Verknüpfung aus systemischen und hypnotherapeutischen Ideen. Und für alle, die weniger bewandert sind in den Coaching-Feldern, ist es ein Umgang mit unwillkürlichen Reaktionen und unwillkürlichen Handlungen von Menschen. Und ein verstärktes Augenmerk darauf zu haben, um die so zu verändern, dass sie in willentliche und natürlich vor allen Dingen auch gewünschte Veränderungsprozesse überleiten.
Kannst du das noch ein bisschen konkreter fassen? Ich finde, das ist immer noch so, wenn ich das noch nie gehört habe, denke ich mir jetzt so, oh, was meinst du jetzt damit?
Also eigentlich ist es ganz einfach. Wir alle laufen durch die Welt und tun tagtäglich Dinge wie selbstverständlich. Mhm. Und wir nehmen uns Dinge vor, möchten die gerne verändern und wissen genau, wie es geht und kommen in die Situation, in der die Veränderung gefragt werde und plopp ist die alte Verhaltensweise wieder da, das alte Muster. Und dann hört man so Sätze wie, ich hatte es mir fest vorgenommen und ich weiß ja auch, wie es geht, aber irgendwie ist dann der Satz doch anders rausgekommen, als ich mir vorgenommen habe. Und das ist eine unwillkürliche Handlung.
Sport machen
oder Christoph,
nicht machen.
Wenn du nach Hause kommst und deinen Schlüssel einfach immer wieder an einen anderen Ort legst und den dann verzweifelt am nächsten Morgen wieder suchst, weil du diesen Schlüssel unwillkürlich an irgendeinen Ort gepackt hast, nur nicht da, wo er eigentlich hingehört, ans Schlüsselbrett.
An der Stelle möchte ich einen schönen Gruß an meine liebe Schwiegermama senden. Okay, ja, okay, alles klar. Wie grenzt sich denn das jetzt von klassischem Coaching aus deiner Sicht ab? Weil unbewusste Verhaltensweisen, die haben wir auch im Systemischen jetzt beispielsweise oder auch von anderen Coaching-Arten. Lässt sich da eine Abgrenzung vornehmen? Wenn ja, welche?
Ja, ich weiß gar nicht so genau, ob es wirklich notwendig ist, eine Abgrenzung zu machen oder ob es nicht eher notwendig ist, eine Integration zu machen. Und sicherlich gibt es andere Herangehensweisen, die ähnlich einer ähnlichen Idee folgen. Aber ich glaube, das hypnosystemische Coaching hat einen besonderen Fokus auf diesen Prozessen und auch einen besonderen Fokus auf der Aufmerksamkeit, wie sich das ausdrückt im Gespräch. Also wie formuliert mein Coachee, wie ist die Körpersprache? Und diese achtsame und aufmerksame Wahrnehmung und Beobachtung, die ermöglicht mir auch Ansatzpunkte zu finden, um vielleicht einen Begriff aus dem NLP zu verwenden, zu reframen, einen anderen Fokus reinzubringen, den Scheinwerfer woanders hin zu leuchten. Gleichzeitig eben auch das Erleben in den Vordergrund zu stellen. Weil viele Coaching-Methoden arbeiten mit Wissen, also Bewusstsein. Und das hypnosystemische Coaching stellt ganz klar das Erleben in den Vordergrund. Und ich glaube, dass das auch, einen mehr größeren Impact hat.
Okay, das ist spannend, denn du hast über Fokus und Aufmerksamkeit gesprochen. Jetzt stelle ich mir das für dich als Coach auch super schwer vor, denn wenn es darum geht, dann den Coaching zu erleben, und wir hatten uns mit dem Felix Behm in Gen Z Podcast darüber unterhalten, wie sehr unsere Aufmerksamkeitsspanne sich in den letzten Jahren verändert hat. Wie schaffst du es denn dann in so einer Coaching-Sitzung, dich komplett zu fokussieren und jedes einzelne Detail wahrzunehmen? Und dann ist es ja wahrscheinlich mehr als nur die Sprache. Da geht es dann um die Körpersprache, um Gesten. Und wie schaffst du das dann selber, dich zu fokussieren, um aufmerksam zu bleiben?
Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Training ist. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, it's 20% insight and 80% training. So, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Also ich glaube, es ist ein hartes Training, auch sich fokussieren zu können und das immer wieder zu üben und auch immer wieder selbst achtsam damit umzugehen. Und tatsächlich ist es so, dass ich das auch vor, ihr kennt ja meine Methode, die ich von Robert Dills und Steve Gilligan gelernt habe, eine Coach-Haltung einzunehmen und ein bestimmtes Mantra auch auszuüben, was mich fokussiert und was mir nochmal klar macht, dass ich jetzt in einer bestimmten Rolle gefordert bin und auch mit einer bestimmten Aufmerksamkeit gefordert bin. Und ich versuche schon, das Kurzform-Coaching auch zu aktivieren, sodass ich meine Energie tatsächlich dem Prozess zur Verfügung stellen kann.
Und wie kommst du an das Unterbewusste ran, um das zu verändern, wenn er es ja selber bewusst weiß, aber nicht ändern kann? Also irgendwas musst du ja machen, um ein bisschen tiefer zu kommen.
Also du hast jetzt schon einen Begriff verwendet, den habe ich von Sepp vor kurzem auch schon mal gehört, nämlich das Unterbewusste. Und das ist für diese Arbeit, Art von Arbeit wahrscheinlich ein Begriff, den wir so nicht verwenden würden, sondern eher von Unwillkürlichem zu sprechen. Das heißt, das sind Handlungen, die unwillkürlich ablaufen, weil sie so automatisiert sind. Also Menschen könnten die dem Bewusstsein zugänglich machen. Ja, sie sind nicht unterbewusst, aber sie laufen in diesem Moment unwillkürlich ab. Und ich glaube, meine Aufgabe ist, genau diese Unwillkürlichkeit dem willentlichen Zugang wieder auch ein Stück zu öffnen. Und ihr kennt ja unterschiedliche Techniken selber. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, durch sowohl als auch Kommunikation das aufzulösen. Denn wir, also wenn wir in Problemtrancen sind, so würde Gunther Schmidt das wahrscheinlich ausdrücken im Coaching, dann ist es eben so, dass wir die Lösung nicht mehr sehen und auch sowohl als auch Möglichkeiten nicht zulassen können. Wir gucken in eine Richtung und denken, nur das gibt's. Und durch kommunikative Techniken können wir eben sowohl als auch Kommunikation ermöglichen und sagen, es kann beides sein. Ich kann diesen Teil leben und kann gleichzeitig schon auch eine Lösung generieren. Also etwas Leichtes kann schwer sein, etwas Schweres kann leicht sein, das Schwierige kann leichter gemacht werden. Das Leichte existiert vielleicht nur durch das Schwierige und das Schwierige existiert wegen des Leichten. Und so kann man eben auch ein Stück die durch Kommunikation Dinge als, ja, parallel selbstverständlich erlebbar machen.
Jetzt könnte man ja, jetzt könnte man ja denken, dass bei hypnosystemischem Coaching auch irgendwie Hypnose eine Rolle spielt. Davon habe ich bisher noch nichts gehört.
Das ist ja auch ein Begriff, der durchaus ambivalent geprägt ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber natürlich kommt das hypnosystemische Arbeiten aus der Hypnose, allerdings also in meinem Fall aus der medizinischen Hypnose. Ich habe meine Ausbildung bei der Milton Erickson Gesellschaft gemacht. Mhm. Und das ist eine Gesellschaft, die sich auch sehr stark mit den Prozessen beschäftigt, die sehr stark auch auf Neurowissenschaften aufbaut. Und es geht nicht um die klassische Bühnenhypnose. So, ich mach mal Schlange K, viele Kreise, ja, und blub, weg ist und fällt um, sondern in dieser modernen hypnotherapeutischen Arbeit ist es so, dass es um eine Veränderung von Aufmerksamkeit geht, also den Aufmerksamkeitsfokus zu verändern. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr einen dunklen Raum betretet und ihr hättet eine Taschenlampe in der Hand und dann leuchtet die Taschenlampe mit ihrem Kegel eben nur einen bestimmten Bereich des Raumes aus. Und für Menschen, die in einer Problemtrance sind, eben einen problematischen Bereich. Und unsere Aufgabe als Coaches ist es, ein Stück diese Taschenlampe zu nutzen und sie zu schwenken, um andere, ich sage, Ecken des Raumes zu erleuchten, zu beleuchten, die vielleicht wieder Handlungskompetenzen fördern können oder zeigen können.
Schönes Bild.
Ja. Ein sehr schönes Bild. Das würde ich auch gerne für den Verlauf des Gesprächs nochmal wieder hervorholen. Und bevor wir jetzt mit der Praxis starten rund um das Thema, Stefanie, würde mich noch interessieren, wie bist du selber auf diese abenteuerliche Reise rund um das hypnosystemische Coaching gekommen?
Ich habe ja schon erzählt von meiner Eigenart, Fortbildungsjunkie zu sein. Und ich habe vor vielen Jahren auf einem Kongress Gunther Schmidt kennengelernt und gehört und war sehr begeistert und sehr fasziniert von seiner Arbeit und auch von seiner Art, Dinge zu erzählen, Geschichten zu erzählen und zu berichten und dachte, das will ich auch lernen. Und ich möchte vor allen Dingen auch diese feine Achtsamkeit kriegen, dieses feine Erspüren von Unterschieden und habe mich angemeldet für eine Ausbildung bei ihm. Und das habe ich gemacht und habe seitdem sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht, also sowohl bei amerikanischen Kollegen als auch hier im deutschsprachigen Raum. Und ja, es ist zu einem ganz, ganz großen Standbein meiner Arbeit geworden.
Die schöne Praxis.
Jetzt kannst du vielleicht uns, unseren Zuhörerinnen, mal helfen, das so ein bisschen auf die Praxis zu beziehen. Ich würde jetzt einfach mal einen fiktiven Fall nehmen. Ich bin eine Führungskraft im mittleren Management und würde jetzt gerne mal wissen, mit welchem Anliegen komme ich denn zu dir ins systemische Coaching? Was wäre so ein Beispielanliegen und wie könntest du darauf eingehen mit diesem Wissen des systemischen Coachings?
Also erstmal ist es so, dass es, glaube ich, ganz viele Anliegen gäbe, mit denen du zu mir kommen könntest und die hypnosystemisch bearbeitbar wären, weil es auch da, das kennt ihr schon aus anderen Geschichten, eine Haltungsfrage ist. Also gucke ich mit dieser sensibilisierten, feineren Wahrnehmung darauf und gucke ich darauf, dass ich in irgendeiner Form, egal bei welchem Anliegen, diesen Scheinwerfer switchen kann, woanders hinrichten kann. Ich glaube, besonders gut und leichter gelingt das bei allen Sachen, die was mit Ängstlichkeit zu tun haben. Also Auftrittsängste sind ein ganz gutes Beispiel, aber auch mit Belastungssituationen, mit Konfliktsituationen. Und das ist ja im mittleren Management etwas, was sehr häufig vorkommt. Also Konflikte mit Mitarbeitenden, Belastungssituationen. Das wären Themen von.
Lass uns gerne mal einen rausnehmen, der Fälle, die du gerade skizziert hast. Da gibt es dann einen Konflikt mit Mitarbeiter XY, Mitarbeiterin XY. Wie würdest du darauf eingehen? Du hattest auch mal, ich weiß nicht, ob das jetzt perfekt passt, aber du hattest auch mal von so einer Klopftechnik erzählt. Wäre die Teil dieser Betreuung oder ist das was ganz anderes wieder?
Also, Klopftechniken kommen ja von, also aus unterschiedlichen Richtungen. Ich selber habe auch eine Ausbildung zu Klopftechniken gemacht mit Michael Bohne, also PEP. Die können da auch eingesetzt werden. Michael Bohne ist jemand, der auch aus diesem Kreis der Hypnosystemiker kommt und das dann eben weiterentwickelt hat, beziehungsweise auch fokussiert hat auf seine Klopftechniken. Das könnte eine Möglichkeit sein, wobei ich die im Konflikt weniger sehe als wirklich bei Auftrittsängsten. Also da, wo ich mich irgendwie zeigen muss und wo ich die Befürchtung habe, dass ich nicht gut ankomme. Da arbeite ich sehr gerne auch mit Klopftechniken. Das Prinzip ist aber das Gleiche, denn die Idee ist, ich habe eine bestimmte Wahrnehmung von mir selbst, die mich in Aufregung versetzt und zwar in unangenehme Gefühle bringt, unter Umständen eben auch beim Konfliktgeschehen. Das mag man ja nicht, das ist unangenehm, das will man nicht haben. Und ich überlagere diese Erfahrung mit einer positiven. Bei den Klopftechniken wäre es tatsächlich das Klopfen auf den Körper irgendwo an irgendeine Stelle. Michael Bohne hat eine bestimmte Systematik dafür entwickelt. Und die Idee, und das ist auch mittlerweile ganz gut beforscht, ist, dass durch die doppelte Empfindung, die ich habe, nämlich das unangenehme Gefühl, das eigentlich diese Situation hervorruft, und das Klopfen eine Verunsicherung im Gehirn auftritt, welchem Reiz soll ich denn jetzt mehr Aufmerksamkeit schenken? Ich kann nicht beide parallel aufrechterhalten, also störe ich das System und etabliere neue Muster. Ich erkläre das immer gerne so, dass ich sage, wisst ihr, im Kleinkindalter ist unser Gehirn noch nicht so rational ausgeprägt und wenn ein Kleinkind sich verletzt, dann kann man das sehr leicht ablenken, indem man sagt, ach, guck mal, das Flugzeug da oben und schon ist wieder ein Lächeln auf dem Gesicht, weil man nicht beide Sachen gleichermaßen erleben kann in einer gewissen Intensität. Und im Erwachsenenalter ist das Ganze ein bisschen schwerer, aber wir kennen es auch. Also wenn ich hingefallen bin und vorher Kopfschmerzen hatte, dann wird ein Schmerz überwiegen im Anschluss daran. Und ich kann nicht beide gleichermaßen aufrechterhalten. Das ist so ein bisschen die Grundidee dieser Vorgehensweise.
Okay, das ist ja wirklich super spannend. Das kann ich zumindest für meinen Sohn auch definitiv bestätigen. Das hat auch immer großartig funktioniert. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass wir das dann im Erwachsenenalter wieder reduziert haben? Also wieso geht uns das verloren?
Also ich würde da gar nicht mit meinem Glauben operieren, sondern was ich gehört und gelesen habe dazu. Ich bin ja selber keine neurophysiologische Wissenschaftlerin, aber beschäftige mich sehr stark damit. Ist es so, dass in der Pubertät das Gehirn einen Umbau erfährt und diese emotionalen und emotionalen, kognitiven, rationalen Zentren entkoppelt werden. Das ist auch das, was in der Pubertät Menschen, junge Menschen so wuschig macht. Man kann es gar nicht verändern, man muss da durch, weil es ein kompletter Umbauprozess im Gehirn ist. Und während in der Kindheit eben diese beiden Zentren eins waren und so insofern sich wesentlich leichter wechselseitig beeinflussen könnten, werden sie im Erwachsenenalter neuronal entkoppelt ein Stück und dann ist es ein ganzes Stück schwieriger, das wieder aufzulösen. Das ist jetzt, sagen wir mal, die wissenschaftliche Erklärung dafür und ich hoffe, ich habe sie einigermaßen verständlich rübergebracht.
Hast du aus deiner Praxis, ich habe ja versucht, so ein fiktives Beispiel zu finden, hast du aus deiner Praxis ein eindrucksvolles oder bildhaftes Beispiel, was du unseren Zuhörerinnen mal mitteilen kannst, wie das hypnosystemische Coaching Einfluss genommen hat?
Ja, ich kann ein Beispiel schildern von einer Abteilungsleiterin, einem Unternehmen, das, im weitesten Sinne im karitativen Bereich unterwegs ist, aber international. Und wie auch in diesen Bereichen gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung und die achteten jetzt mehr auf ökonomische Aspekte als auf diese sozialen Aspekte und soziale Gerechtigkeit und was so alles dazu gehört. Das hat diese Abteilungsleitung in, kann man fast sagen, in Burnout getrieben. Und die kam ins Coaching nach einer therapeutischen Begleitung, also medizinisch-therapeutischen Begleitung, auch mit Bluthochdruck und so weiter, der medikamentös eigentlich kaum in den Griff zu bekommen war. Und wir haben im Coaching daran gearbeitet, mit genau den Methoden, die ich euch auch erzählt habe, viel Trancearbeit, Ressourcenarbeit. Nach 4-5 Sitzungen war es tatsächlich so, dass ihre Aggression, ihre Wut auf ihren Chef, der jetzt diese ökonomischen Kriterien so in den Vordergrund stellte, weg war und sie auch wieder ein besseres Verhältnis entwickeln konnte und auch die Gespräche entspannter liefen, wenn es Absprachen und Regelungen und Vorgehensweisen ging. Und sie kam ins Coaching und sagte, also eigentlich ist jetzt alles so im Verhältnis zu meiner Geschäftsleitung gut geworden, aber mein Bluthochdruck bleibt und ist immer noch kaum bearbeitbar. Und dann haben wir daran gearbeitet und dann, also auch hypnosystemisch gearbeitet, auch mit Imagination. Und sie hat festgestellt, dass ihr Bluthochdruck sozusagen der ewige Zeuge dafür ist, dass man sich darüber aufregen muss. Ja, dass Ökonomie vor sozialer Gerechtigkeit geht. Und als sie das erkannt hat, konnte sie langsam tatsächlich von diesem extremen Bluthochdruck loslassen und hat tatsächlich auch weniger Medikamente gebraucht.
Wie konnte sie das erkennen?
Das ist eine spannende Frage, aber ich kann das oft auch nicht erklären. Ich versuche das zu steuern durch Geschichten. Was ist die Ressource? Was ist dir wichtig dabei? Wofür ist der Bluthochdruck ein Zeichen? Wenn ich mit dem Bluthochdruck reden würde, was würde der mir sagen? Wofür ist er da? Ja, was gibt er dir? Ja, wofür ist er Zeuge? Manchmal komme ich auch einfach intuitiv auf Worte, die dann vielleicht genau da andocken, an dem, was ein Coachee erlebt. Aber es ist auch ein Suchprozess für mich als Coach. Und manchmal, man muss auch vieles in die Tonne klopfen, weil es wirklich ein Suchprozess ist. Wo ist wo ist der Spotlight, ja, das jetzt hilft, diesen Unterschied zu machen?
Jetzt hast du gerade noch ein spannendes Wort gesagt, Trance. Du hast davor gesagt, naja, es ist nicht so wie bei Dschungelbuch und die Schlange K mit der Hypnose. Wie muss ich mir jetzt das Thema Trance vorstellen in diesem Zusammenhang?
Das heißt, also Trance heißt in diesem Zusammenhang, dass ich meine Aufmerksamkeit nach innen richte und dass ich als Coach auch ein Stück sozusagen diese Aufmerksamkeit steuere. Und jetzt kommt das ein Stück an auf die Themen, die jemand hat. Aber wenn es um Belastungssituationen geht, zum Beispiel auch zu gucken, wofür steht das Thema? Wie in dem Fall des Bluthochdrucks, vielleicht mit dem Bluthochdruck zu reden, den Bluthochdruck einen Namen zu geben oder ein Fantasietier zu geben, es zu ihn zu personifizieren, um es erlebbar und klarer zu kriegen. Und das ist Trancearbeit. Trancearbeit heißt eigentlich in dem Fall nichts anderes als Aufmerksamkeit auf bestimmte Prozesse, auf bestimmte Worte zu legen, die anders zu konnotieren, die in einen anderen Zusammenhang zu bringen. Und dann zu gucken, was passiert. Es ist schon auch eine intensive Auseinandersetzung mit den Coaches. Ich lasse mir auch Rückmeldungen geben. Was passiert da gerade? Wo bist du gerade? Was für Bilder steigen hoch? Aber es geht um das eigene Erleben und nicht gesteuert durch Bilder, die ich reingebe.
Spannend, diese Begriffe Trance und Hypno bei unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedliche Sachen auslösen und du das ja jetzt relativ einfach auch erklärt hast, was das jetzt in dem Zusammenhang bedeutet. Ich will gerne nochmal den Satz von dir aufgreifen. Du bist da auf der Suche als Coach und viele Sachen musst du auch in die Tonne kloppen. Woran merkst du denn, dass du jetzt in die richtige, woher weißt du, dass du jetzt an der richtigen Stelle arbeitest?
Also dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal ist es tatsächlich das Beobachten der die Coaches, wenn sie der Trance folgen. Und dann siehst du das, also siehst du vieles ja an den Reaktionen, ja. Entspannt sich das Gesicht, werden die Muskeln sozusagen sanfter, verschwinden die Falten im Gesicht. Es kann aber auch sein, dass Tränen kommen. Das sind Möglichkeiten, es tatsächlich an der Körpersprache zu erkennen, ob du Punkte gefunden hast, an denen die Coachee emotional andocken kann im Erleben. Oder aber du fragst. Ja, du fragst einfach, ja, wie ist das jetzt für dich? Wo bist du gerade? Was berührt dich? Wenn du die Berührung nicht sehen kannst, kannst du ja fragen, was berührt dich? Und dann kommt es drauf an, was du für Antworten kriegst, ja. Wo du weitermachen kannst.
Klasse. Du hast mal gesagt, Stefanie, in unserer Ausbildung, ich muss als Coach drinnen und draußen sein. Hm. Wie würdest du das auf das hypnosystemische Coaching beziehen?
Naja, drinnen sein heißt für mich im hypnosystemischen Coaching wirklich, ich muss Kontakt zu der Coachee herstellen. Ich muss eine Beziehung gestalten können. Also Pacing und Rapport ist extrem wichtig, weil Menschen sich sonst nicht auf solche Prozesse einlassen. Sie sind nämlich gerade in unserer rationalen Wirtschaftswelt oftmals auch ein bisschen spooky. Und es gibt ja nicht selten auch so Labels wie es ist esoterisch oder so. Also Vertrauen zu haben, dass eine andere Herangehensweise auch mit körperlichem Erleben hilfreich und wirksam ist, das erfordert wirklich eine vertrauensvolle Beziehungsarbeit und zwar, glaube ich, mehr als in anderen methodischen Settings. Das würde ich als drinnen bezeichnen und draußen heißt eben, so viel Distanz zu bekommen, dass ich auch Ideen behalte, wie ich einen Unterschied machen kann. Also ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, das wisst ihr von mir, dass man nur coachen kann, wenn man Unterschiede macht. Und die kann ich nicht, wenn ich hundertprozentig Bestandteil des Systems geworden bin. Und dazu muss ich draußen bleiben.
Das hört sich ja alles schön und rund an. Wo siehst du dann Grenzen dieses Ansatzes oder vielleicht auch Kritikpunkte?
Also Grenzen dieses Ansatzes sind sicherlich auch Erfahrungswelten von Coaches. Es gibt Coaches, die wollen sich nicht auf solche Prozesse einlassen. Für die ist das nicht geeignet, weil der Widerstand da ist, dass das einfach keine ernstzunehmenden methodischen Vorgehensweisen sind. Und das, finde ich, muss ich auch achtsam und respektvoll. Dem muss ich auch achtsam und respektvoll begegnen. Und ich glaube eben auch, dass es auch Themen gibt und Anliegen, die auch was anderes erfordern. Also es gibt Menschen, die wollen jetzt nicht in dieser Tiefe ihr Erleben verändern, sondern die brauchen eine ganz pragmatische Handlungskompetenz und denen reicht es auch, wenn sie bestimmte Erkenntnisse haben, die sie vielleicht ganz pragmatisch auch in Plänen umsetzen können. Und Coaching ist ja immer zielorientiert und es geht um die Ziele der Coaches und nicht um meine.
Ja, vielen Dank.
So, jetzt, ich fand alles super spannend, was wir bis hierhin gesagt haben. So, und jetzt möchte ich mit dem hypnosystemischen Coaching anfangen. Was sind denn da so die ersten Schritte? Wie gehe ich an das Thema dran?
Also ich würde wirklich empfehlen, einfach mal zu gucken, was die Milton Erickson Gesellschaft anbietet, die ich sehr schätze. Die ist in Deutschland regional organisiert. Also es gibt ganz unterschiedliche regionale Institute. Ich habe ja, wie gesagt, bei Gunther Schmidt einen Teil meiner Ausbildung gemacht. Das ist die MEG in Heidelberg. Mai Hai nennt er sein Institut, Milton Erickson Gesellschaft Heidelberg. Und da gibt es nicht nur Ausbildung, auch für Coaches übrigens, man muss nicht Psychologie studiert haben oder Medizin, sondern es gibt einen Ausbildungslehrgang, der heißt KOMHYP, kommunikative Hypnose. Und der ist für Coaches und Organisationsberater geeignet. Und es gibt aber auch eine ganze Menge sogenannter C-Seminare. Und das sind Seminare außerhalb der Ausbildung, die auch offen sind für alle möglichen Professionen. Und die sind meistens thematisch gelagert. Und dann kann man gucken, ob es irgendein Thema gibt, was einen interessiert und mal reinschnuppern in diese Arbeit. Oder einen Kongress besuchen. Es gibt zwei sehr schöne Kongresse, die wechselweise jährlich stattfinden. Das ist einmal ein Kongress, der heißt Mentales Stärken. Der hat jetzt letztes Jahr im November stattgefunden und ich vermute, dass dann dieses Jahr im November stattfinden wird. Ein Kongress, den ich sogar noch besser finde und von dem ich oft noch mehr mitgenommen habe. Und der heißt Reden reicht nicht.
Mhm. Ja, spannend. Wie wahrscheinlich auch alle anderen Lebensbereiche wird sich ja auch das hypnosystemische Coaching irgendwie weiterentwickeln. Was würdest du sagen, was da markante Entwicklungen, Trends sind, so es denn welche geben kann?
Also ich glaube, ein wesentlicher Bereich im Coaching wird schon sein, und da dockt das hypnosystemische Coaching ganz gut an, dass wir immer mehr auch mit dem Körper arbeiten müssen, meines Erachtens, ja, um dauerhafte Veränderungen herbeizuführen. Ich glaube, Byrne hat mal gesagt, ohne Kopf kommt der Körper, oder Körper kommt der Kopf nicht durch die Tür. So, ohne Körper kommt der Kopf nicht durch die Tür. Und ich glaube wirklich, dass unsere Welt so viele Herausforderungen bietet, dass Menschen ein Erleben brauchen von Veränderung und dass nur das auch einen Impact gibt. Und deswegen glaube ich, dass gerade in Kopplung mit Neurophysiologie, mit Neurowissenschaften, aber auch mit Embodiment das hypnosystemische Coaching durchaus Zukunft hat.
Spannend. Und mit Blick auf so das, was wir gerade in der Gesellschaft beobachten können, wir hatten uns über eine reduzierte Aufmerksamkeitsspanne unterhalten, auf Goldfischniveau hatten wir mal gesagt, wenn du dir anguckst, wie viele Screentime die Menschen heute haben, ich glaube, der Bitkom-Verband hat gesagt, es sind inzwischen mehr als 10 Stunden pro Tag. Wie würdest du mit Bezug auf diese Trends das hypnosystemische Coaching bewerten?
Also ich kann sagen, also gerade allein aus der Tatsache heraus, dass mein Sohn in diesem Alter auch ist, der Generation Z, dass es tatsächlich auch diese Konterbewegung gibt, plötzlich wieder mehr in Beziehung gehen zu wollen. Und dass gerade ja junge Menschen, auch in dieser Altersspanne schon unglaublich ein Belastungserleben haben. Eine tiefere Begegnung über das Wahrnehmen, über eine Präsenz, die sie von anderen erfahren, auch tatsächlich, einen Mehrwert generieren für sich selbst. Und deswegen bin ich eigentlich überzeugt davon, dass gerade so wir wieder in der Wechselbewegung sind und wahrscheinlich auch das wieder dazukommen wird, weil die jungen Menschen merken, dass sie es brauchen, dass sie auch ein Stück sich danach sehnen, wieder in Begegnung zu kommen, wieder eine andere Form von Beziehungsgestaltung zu erfahren.
Stefanie, ich bin auf jeden Fall ein ganz schönes Stück schlauer, aber ich habe mich jetzt seit der Schulzeit, seit nach der Schulzeit jetzt endlich mal dazu, ich habe mir geschworen zu fragen, wenn ich doch nicht sicher bin. Und jetzt möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Alles, was du gesagt hast, kommt mir aus der Ausbildung systemischer Business Coaching bekannt vor. Und ich frage mich, worin besteht jetzt noch mal der Unterschied? Kannst du bitte noch mal für mich eine Runde drehen und mich abholen?
Also ich gebe dir völlig recht. Ich hoffe sehr sogar, dass ich euch vieles davon schon ein Stück mit auch auf den Weg gegeben habe und sich jetzt auch in den Methoden, die ich da gezeigt habe und mit euch ausprobiert habe, gezeigt hat. Ich glaube, wenn hypnosystemisches Arbeiten konsequenter erfolgt, dann geht es noch ein ganzes Stück mehr in die Tiefe, als wir das in der Ausbildung überhaupt auch nur ansatzweise irgendwie herstellen konnten. Und ich würde gerne ein Beispiel sagen. Also wenn ich von Erleben von Menschen und von Bildern von Menschen spreche, dann meine ich, dass die wirklich selber ihre Bilder kreieren. Und ich hatte beispielsweise einen Sportler mal im Coaching, der ein Defizit hatte und irgendwie eine Phase hatte, wo er immer sehr spät aus dem Tor rauskam, ein Laienfußballer, ja. Aber der immer ein paar Sekunden so spät aus dem Tor kam. Und wir sind in die Situation in Trance gegangen. Wie ist das, wenn ich da im Tor stehe, wenn der Ball auf mich zukommt? Und was könnte mir helfen, mich anders zu fokussieren? Und der hat für sich das Bild von Magneten in den eigenen Händen entwickelt. Also er hat gesagt, so, ich habe jetzt Magnete in meinen Händen und die verhindern, dass dieser Ball überhaupt nur an meinen Händen vorbeifliegen kann. Und nach der Trance mit diesem Bild ist er für sich immer vom Spiel ein paar Sekunden oder ein paar Minuten eigentlich in die Vorbereitung gegangen und es hat extreme Wirkung gezeigt für das Spiel. Also die Präzision des Fangens, die punktgenaue, sozusagen das punktgenaue Rausgehen aus dem Tor war sehr viel besser als vorher. Und das ist eine Frage von, was habe ich für mich erlebt, welche Bilder habe ich mir geschaffen, die in mir ein Erleben und eine Handlung auslösen, mit der ich ja meine Leistung, mich selbst verbessern, meine Handlungen verändern kann.
Ich glaube, jetzt hat es bei mir ein bisschen mehr Klick gemacht. Ich übersetze das mal für mich, dass das hypnosystemische Coaching dann erstmal grundsätzlich ein Stück weit intensiver ist, ein bisschen tiefer geht, mehr ins Erleben geht und körperlicher arbeitet als das systemische Business Coaching, was wir jetzt kennengelernt haben, um dann für mich auch den Unterschied zu dem systemischen Business Coaching zu bilden, obwohl du ja auch gesagt hast, es ist eher als integrierter Ansatz zu verstehen, aber so würde ich das jetzt für mich, damit ich es greifen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also wenn du das für dich so erklärst und das für dich damit einen Sinn ergibt, passt das.
Das schöne Geschenk.
Wir sind jetzt nach einer wilden Reise durch eine kurze Intro mit dir, durch die Theorie, durch die Praxis, durch einen kleinen Ausblick auch, was wird sich entwickeln, gefahren. Und jetzt biegen wir so auf die Zielgerade, Schlusskurve ein, wie man auch immer sagen möchte. Und da geben wir unseren Gästen immer die Möglichkeit, unseren ZuhörerInnen ein kleines Geschenk mitzugeben. Und da ist die Frage an dich, wie lässt sich dann hypnosystemisches Coaching im Alltag gewinnbringend einfach auch selber anwenden, für welche Situation auch immer? Hast du da eine Idee?
Also ich glaube, dass man für ganz viele Situationen, in denen man selber ein Problem erleben hat, also wenn es mir gut geht, brauche ich es, glaube ich, nicht, ja, wenn ich im Flow bin, aber in dem Moment, wo es mir vielleicht nicht so gut geht und ich ein Problem erleben habe, kann ich einfach mal meine Taschenlampe auspacken und mal gucken, wo leuchte ich gerade hin und was wäre vielleicht eine Ecke, wo es ein bisschen mehr Licht bräuchte. Also jeder hat ja eine Taschenlampe zu Hause, vermute ich mal. Oder das Handy, das auch eine Taschenlampe bietet und kann mal einen kleinen Schwenk vornehmen. Und ich habe ja aus euren anderen Podcasts jetzt auch schon gehört, dass ihr diese Frage stellt. Und mir ist vor ein paar Tagen eigentlich ein Satz begegnet von Pippi Langstrumpf, den ich total schön und passend fand. Und den würde ich gerne mitgeben. auf einer Postkarte und da stand drauf, das haben wir noch nie probiert, also wird es sicher gut gehen.
Oh, schön. Ja. Die Postkarte brauche ich im Kühlschrank.
Stefanie, dann hast du auch gehört, dass wir unseren Gästen immer noch die Chance geben, so einen Abschlussappell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten. Und wenn du jetzt mal die Chance hast, alles, was du schon immer mal sagen wolltest rund um das Thema hypnosystemische Coaching, jetzt einmal raushaust, was wäre das? The stage is yours.
Also ich glaube, ich würde einfach sagen, wichtig ist, dass wir uns begegnen, wichtig ist, dass ich neugierig bleibe, wichtig ist, dass ich achtsam bleibe und offen dafür, was andere Perspektiven zu bieten haben. Und ich wünsche mir sehr, dass das sozusagen eine gute Plattform für menschliche Beziehungen wird und auch für Arbeitsbeziehungen, weil ich arbeite ja im Arbeitskontext mit Coaching und da glaube ich, lasst mehr zu, lasst mehr Vielfalt zu.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Appell. Dann kommen wir, bevor wir dich verabschieden, nochmal ganz kurz zum Kassensturz, zu unseren Takeaways.
Die schöne Zusammenfassung.
Was nehmen wir mit? Ich mache einfach mal den Anfang, Sepp. Ich fand, das war heute wieder mal ein wundervolles, spannendes Gespräch mit vielen neuen, spannenden Erkenntnissen. Und ich habe zwei Sachen für mich mitgenommen, die ich mir rausgeschrieben habe. Den Respekt für die Bereitschaft oder Nichtbereitschaft, sich auf neue Sachen einzulassen. Weil ich häufig auch so unterwegs bin, naja komm, das muss man schon mal irgendwie auch machen, jetzt spring doch mal drüber. Aber manchmal ist es vielleicht okay, das auch nicht auszuprobieren und zu sagen, oder nicht ausprobieren zu lassen, sondern zu sagen, okay, das ist die Grenze, das ist wirklich seine Grenze. Nicht, dass er sich jetzt irgendwie zu früh aufgibt, sondern das ist wirklich seine Grenze. Und dann finde ich das auch ganz spannend, das hatten wir auch schon in einem oder zwei der vorhergehenden Podcasts, dieses körperliche Erleben. Das geht immer mehr abhanden, weil einfach wir mehr mit dem Bildschirm im Kopf sind. Das hatten wir auch mit dem ganzen Thema Aufstellungsarbeit, mehr darauf zu achten, auch bei meinen Mitarbeitern auch darauf zu achten. Wie fühlt sich das für dich an? Frage ich ganz häufig. Gibt es ganz spannende Rückmeldungen und da weiter dran zu bleiben, weil das bei den Leuten noch mehr verändert, als einfach nur im Kopf zu sein. Also das waren die Takeaways, die ich habe. Sepp, was ist auf deiner Seite?
Ich fand das Beispiel, Stefanie, mit dem dunklen Raum super. Ich fand es besonders wichtig für mich, das einmal so zu gehört zu haben, denn ich versuche meinem Sohn gerade, es geht um das Thema Aufmerksamkeit beizubringen, na mach doch die Taschenlampe an. Und das ist so ein Stück weit das krasse Gegenteil von dem, was du hier erzählt hast. Ich versuche meinem Sohn gerade die Möglichkeit zu geben, die Taschenlampe so hell zu machen und sich auf eine Sache zu fokussieren und zu konzentrieren. Und deswegen war das jetzt nochmal ein schöner Input für mich zu verstehen. Naja, manchmal ist die Taschenlampe aber womöglich so hell, dass man übersieht, dass die Lösung in diesem dunklen Raum an einer ganz anderen Stelle ist. Deswegen, das ist nochmal ein sehr schönes Beispiel für mich zum Reflektieren. Das nehme ich mit. Dann hast du gesagt, es sind 20% Insight und 80% Training. Auch das eher ein Mutmacher zu verstehen, naja, du wirst nicht als Profi geboren, sondern es schlummert etwas in dir drin, aber der Rest ist dann tatsächlich hartes Training. Und auf der Zitateliste von Stefanie kommt ein weiteres großartiges Zitat dazu: Ohne Körper kommt der Kopf nicht durch die Tür. Das sind meine drei Takeaways. Deswegen vielen Dank, Stefanie. Ich schließe mich Christoph an, es war ein großartiges Gespräch. Ich habe einmal mehr etwas gelernt über hypnosystemisches Coaching und ich habe mich richtig gefreut, dass du heute bei uns warst.
Vielen lieben Dank, liebe Stefanie, auch von meiner Seite.
Euch beiden auch ganz herzlichen Dank fürs Dasein dürfen, für die spannenden Fragen und für euer Interesse an dieser Herangehensweise.
Dann alles Gute und vielleicht sogar auch bald wieder.
Ja, hoffentlich. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.